ARD. Ja!
Verpiss dich, du Scheiße!
Hey! Ja, das ist die alles. Oder? Ich kann euch dazu auch eine Geschichte erzählen.
Nein, stimmt.
Nein,
wir
wollen ja nicht hören, Junge.
Nein, keine Geschichte.
Also, Nazis raus!
Frankfurt am Main, Ende April 2023. An der Goethe-Universität findet eine Konferenz zum Thema Migration statt.
Damit ist der AStA, der Allgemeine Studierendenausschuss, nicht einverstanden. Die eingeladenen Redner sind ihnen zu weit rechts. Es gibt zu wenig Gegenstimmen und damit befürchten sie, dass diskriminierende Ansichten zu viel Raum bekommen. Darum hat die Soziologiestudentin Nabila mit dem AStA eine Gegenkonferenz organisiert. Die Gruppe steht vor dem Unigebäude, als ein Taxi vorfährt.
Und dann haben wir gesehen, wie Boris Palmer hier eingefahren ist. Und dann haben wir uns gedacht, gehen wir mal raus. Ja, der kam mit irgendwie so einem Wagen und ist da halt so herumstolziert und also ist halt hin und wollte halt pöbeln. Also der hätte ja auch einfach reingehen können, aber der wollte quasi mit uns reden.
Das ist Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung. Der SWR-Podcast, der sich fragt, was Boris Palmer eigentlich mit uns allen zu tun hat. Mein Name ist Alex Müller.
Ich bin Sandra Kollnick und das ist die letzte Folge. Die rote Linie.
Mein Hauptantrieb ist die Welt retten.
Ein höchst rationaler Faktenhuber.
Er wirkte wie so ein Bübchen irgendwie.
Eine gewisse Neigung zum Unbeherrschtsein.
Eine Art, die Leute vor den Kopf stößt.
Weil er mit dem Hintern einreißt, was er vorne gemacht hat.
Es macht ihm Spaß zu provozieren.
Wo jetzt im Saal?
Ganz am Ende dieser Folge werden wir im Jahr 2025 ankommen. Es klingt echt immer noch wie Science Fiction.
Es ist aber unsere Gegenwart.
Ich weiß. In der letzten Folge ging es viel um Aufmerksamkeit. Die holt sich Boris Palmer und kriegt sie auf Facebook, in Talkshows, in Zeitungen. In dieser Folge geht es um die, kein Wortspiel, Folgen, die Boris Palmers Verhalten hat. Folgen für ihn, aber auch für andere. Und es geht nochmal um seinen Vater Helmut und das Palmer-Gen. Kann Boris Palmer nicht anders? Meint er das alles so, wie er es sagt? Wann kann Palmer nach der Tür in der Wand suchen und wann muss er selber mit dem Kopf durch? Frankfurt am Main ist eine Art trauriger Höhepunkt all dessen, was wir in den letzten 4 Folgen erzählt haben.
Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, soll auf der Migrationskonferenz in Frankfurt am Main sprechen. Als OB ist er kein wissenschaftlicher Experte, aber als Chef in seinem Städtchen muss er täglich die Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung umsetzen. Ich vermute, er war auch ein bisschen als Marke Boris Palmer eingeladen, als der Oberbürgermeister, der zum Thema Migration immer was Markiges zu sagen hat.
Boris Palmer steigt aus dem Taxi und steht vor dem Frankfurter Unigebäude zusammen mit einem Kameramann. Der begleitet ihn zu der Zeit oft, weil er für den SWR eine Dokumentation über Palmer dreht.
Die kleine Gruppe Protestierender um Nabila stellt sich Palmer in den Weg. Sie empfangen ihn direkt mit dem Sprechchor: Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda.
Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus!
Die Gruppe wirft Boris Palmer vor, das N-Wort zu verwenden. Also eine rassistische Bezeichnung für schwarze Menschen.
Also erstmal dachte ich, das muss jetzt echt nicht sein. Und wo ist der Veranstalter? Und wie komme ich jetzt zu dem Eingang? Ja, mit dem sind sie sich strategisch so positioniert, dass man ihnen nicht vorbeikommen konnte. Ja, gut, dann bin ich halt stehen geblieben, habe mir die Sprüche angehört und dann bin ich da so reingerutscht.
Ich sage nicht, was?
Ja!
Hasnain Kasim ist Journalist. Mittlerweile verstehen Kasim und Palmer sich ganz gut. Aber angefangen hat alles eher als eine Art Online-Hassliebe. Die beiden haben sich in den Kommentarspalten auf Palmers Profil ordentlich gestritten.
Hasnain Kasim sieht, vor allem wenn er einen Anzug trägt, aus wie ich mir einen typischen intellektuellen N40er vorstelle. Dichtes dunkles Haar und Vollbart, beides distinguiert mit Grau durchzogen, Kastenbrille, mal rund, mal eckig und ein nachdenklicher Blick.
Kasim hat die Aufnahmen aus Frankfurt ebenfalls gesehen.
Er kam dort an und ist beschimpft worden als Nazi. Nazi, 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 schrien sie dort ihm ins Gesicht. Und dann fing er an, dieses N-Wort permanent auszusprechen.
Und hier standen halt eine Traube an Menschen, Boris Palmer ist hier rein und dann hat er schon angefangen irgendwie rumzupöbeln, sag ich jetzt mal, und hat halt die Leute halt irgendwie, wollte auf die zugehen und halt dann irgendwie mit denen sprechen und hat dann halt angefangen, das N-Wort halt auszusprechen. Und dann ist dann so eine schwarze Person zu ihm hin und hat halt zu Boris Palmer gesagt, so, ja, willst du mir das auch ins Gesicht sagen? Und dann hat Boris Palmer halt das N-Wort dann halt ausgesprochen, ihm ins Gesicht, also dieser Person, dieser schwarzen Person, und dann wurden Anti-Nazi-Parolen gerufen.
Es gibt vor allem ein Video von der Szene, das immer wieder auftaucht. Ein Handyvideo, hochkant, das ein Journalist von der Zeitung Frankfurter Rundschau aufgenommen hat. Er filmt zwischen zwei Demonstranten hindurch. Palmer steht da, schwarzer Pulli mit Hemd drunter, schwarzer Mantel. Eine kleine Gruppe Demonstranten um ihn herum.
Nazis raus!
Nazis raus!
Ich will keine Nazis in diesem Land.
Ihr dann, geh hoch,
da gerade hin!
Tschüss!
Tschüss! Dann geht er nicht wieder raus. Allein von einem einzelnen Wort. Und dann wisst ihr alles über den Menschen.
Ich habe versucht, mit denen zu diskutieren. Das war vielleicht schon von vornherein aussichtslos und der Fehler, weil es nicht deren Absicht war. Und ich habe dann so eine Situation gehabt, in der ich wirklich persönlich geworden bin. Jetzt nicht aggressiv, sondern erzählend, und auf diese Nazi-Vorwürfe einfach reagiert habe, indem ich ihnen meine Familiengeschichte geschildert habe in wenigen Worten. Dass das Neonazis waren, die Gräber meiner Vorfahren beschmiert haben, und dass sie diesen Vorwurf einfach mir gegenüber bitte sein lassen sollen, ne? Weil er völlig fehlgeht.
Boris Palmer hat halt sogar auch mit eingestimmt auf die Anti-Nazi-Parolen, die am Anfang gerufen wurden. Und dann hat er halt eben das N-Wort dann halt irgendwann gesagt. Und dann hat er ja auch gesagt, dass wenn wir ihn jetzt als Nazi bezeichnen, dass das ja irgendwie so wäre, weil er das N-Wort ausspricht, das wäre ja dann wie, als würden wir ihn mit dem Judenstern halt auch brandmarken. Genau, und dann, ja, das hat er ja dann im Nachhinein ja auch so erzählt, weil ja sein Großvater war ja auch jüdisch. Und deswegen wäre das ja alles so schrecklich.
Dann habe ich wahrscheinlich so ein bisschen, um mir selber Entlastung zu verschaffen, im Gehen dann noch gesagt, denk mal drüber nach, und diesen Vergleich mit dem Judenstern gezogen.
So eine rote Linie darf man nicht überschreiten, schon gar nicht in Deutschland.
Das ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Für ihn ist die rote Linie, dass Boris Palmer hier den Begriff Judenstern benutzt. Wir hatten es ganz am Anfang dieses Podcasts. Der Judenstern steht für die vorsätzliche und massenhafte Ermordung von Menschen dafür, dass sie Juden und Jüdinnen sind. Das ist in Deutschland eine rote Linie. An der lassen wir Boris Palmer jetzt aber erstmal stehen.
Aber nicht ohne noch die Frage in den Raum zu stellen, hat er es denn kapiert und bereut er, was da passiert ist? Bevor wir das beantworten, schauen wir uns an, warum Palmer immer wieder in krasse Situationen gerät und wie er dann damit umgeht. Frankfurt am Main ist schon ein Einschnitt in seinem Leben. Wir wollen das auf keinen Fall relativieren. Aber immer wieder passieren Dinge, die erstmal nicht zu dem Bild passen, das durch solche Aktionen von Palmer entstehen kann. Einmal steht er vor Männern aus Gambia und belehrt sie per Megafon, dass sie keine Frauen vergewaltigen sollen. Und dann wieder hilft er einem Geflüchteten aus Syrien, Bürgermeister in einem kleinen schwäbischen Dorf zu werden. Und schon sitzen wir wieder in der Achterbahn.
Und ab dafür mit Schnackens.
Zurück ins Jahr 2022. Da klopft ein ehemaliger Asylbewerber beim Tübinger OB an und bittet um seine Hilfe.
Rian Aschebel ist gebürtiger Syrer, Anfang 30. 2015 flieht er aus Syrien vor dem Krieg. Er überlebt die Fahrt in einem überfüllten Schlauchboot übers Meer. Über Griechenland erreicht er Deutschland. Rian Aschebel spricht erstmal kein Wort Deutsch, aber er lernt die Sprache sehr schnell. Und er entscheidet sich bewusst, aufs Land zu ziehen.
Natürlich wäre ich, hätte ich auch umziehen können nach Stuttgart oder von mir aus, wie gesagt, Karlsruhe, da wo mein Bruder lebt, und dann mir meine Parallel-Community gesucht. Wollte ich aber auch nicht. Das ist, ich wusste schon von Anfang an, wenn man etwas werden will, dann muss man sich als Teil der Mehrheitsgesellschaft begreifen, ja.
Rian Aschebel landet in Althengstedt, einem idyllischen Dörfchen am Rand des Nordschwarzwalds, ganz in der Nähe von Calw.
Al-Scheppel nimmt die deutsche Staatsbürgerschaft an und 2017 tritt er einer Partei bei, den Grünen. Mit Palmer habe er da aber keinerlei Kontakt, sagt er. 2023 bewirbt Al-Scheppel sich als Bürgermeister in einem Nachbarort von Alt-Hengstedt in Ostelsheim.
Und gleich war es Thema, in bestimmten Milieus jedenfalls, wollen wir wirklich einen Syrer als Bürgermeister? Brauchen wir einen Syrer als Bürgermeister? Und da habe ich schon ziemlich schnell erkannt, ich brauche natürlich auch Unterstützung von jemandem, der, sag ich mal, eine gewisse Beachtung und Popularität so im konservativen Lager allgemein gesprochen hat.
Unterstützung für das konservative Lager? Da kommt Al-Scheppel auf Boris Palmer. Er schreibt eine Mail ans Tübinger Rathaus, bittet um Unterstützung und bekommt sie auch.
Die beiden treffen sich und überlegen gemeinsam, wie sich so eine Wahl in einem Dorf am besten gewinnen lässt.
Was glaubst du denn? Warum war da gleich so eine Offenheit bei Boris Palmer?
Ich glaube, Rian Al-Scheppel ist genau der Typ Einwanderer, den Boris Palmer sich vorstellt. Lernt superschnell die Sprache, findet Arbeit und bringt sich in die Gesellschaft ein.
Was denkt Al-Scheppel, warum Boris Palmer ihm hilft?
Das ist meine Vermutung, dass wir beide letzten Endes eher ein sehr ähnliches Gesellschaftsbild sehen wollen oder erreichen wollen. Natürlich völlig andere Sozialisierung haben wir im Vergleich zueinander hier gewohnt aufgewachsen und hat natürlich eine krasse politische Karriere hinter sich, während ich gerade so nach tragischen Fluchtgeschichte irgendwas versuche anzufangen. Meine Vermutung ist, er hat mir gesehen, jemanden, der etwas erreichen will und dann, wenn es gut aufgeht, auch ein gutes Symbol für, sage ich mal, gelungene Integration verkörpern könnte. Und daraufhin hat er gewettet.
Also ich höre hier irgendwie einmal sowas wie, ein Macher erkennt den anderen und dann ein Symbol für gelungene Integration, ne? Boris Palmer unterstützt Al-Scheppel also tatsächlich.
Sie machen zusammen einen Livestream. Und am Ende der Zusammenarbeit bedankt sich Boris Palmer bei Al-Scheppel.
Weil ich zu ihm gegangen war und praktisch gewissen Vorurteilen kein Glauben geschenkt habe, von wegen Palmer sei ein Rassist oder so. Und das heißt, wenn er sich öffentlich so ausdrückt und wo er weiß, dass er dafür auch irgendwie kritisiert werden könnte, unter dem Motto, jetzt will er sein Image daran irgendwie versuchen zu verbessern, beziehungsweise er würde sich jetzt am Syrer hübsch machen. Er hat es so frei und spontan ausgesprochen, so dass ich den Eindruck hatte, nee, der Mann ist tatsächlich nicht nur wohlwollend und bescheiden als Mensch, sondern jemand, der ehrlich ist. Ja. Und total unvoreingenommen. Also dabei.
Ob Palmers Unterstützung zum Sieg beigetragen hat, lässt sich nicht aufdröseln. Jedenfalls wird Al-Scheppel im April 2023 zum Bürgermeister gewählt mit absoluter Mehrheit.
Eigentlich eine sehr schöne Geschichte, sehr sympathisch, mit Happy End. Aber Boris Palmer sieht ja nicht einfach ganz abstrakt Asylpolitik kritisch. Er wäre ja nicht der einzige Politiker in Deutschland. Auch jenseits von Facebook-Posts wie denen mit den angeblichen Drogendealern am Spielplatz, tut er manchmal so Sachen. Vorwarnung. Im folgenden Teil geht es um einen sexuellen Übergriff. Wer das gerade nicht aushalten kann, kann circa 3 Minuten weiterspringen.
2017 wird eine Frau im alten Botanischen Garten in Tübingen vergewaltigt. Nach ein paar Monaten wird ein 22-jähriger Asylbewerber für die Tat verurteilt. Er ist aus Gambia.
Boris Palmer postet nach der Tat auf Facebook.
Er nimmt ein Megafon und geht zum Asylbewerberheim in der Europastraße. Es gibt davon keine Ton- oder Videoaufnahmen, nur ein paar Fotos. Denn eine Journalistin der Zeitung Die Welt begleitet Boris Palmer zufällig an diesem Tag. Eigentlich will sie ihn zu einer Buchveröffentlichung interviewen. Wir haben auch ein Interview mit ihr angefragt, sie wollte zu der Situation aber nichts mehr sagen.
Wie mit meinem Moment im alten Botanischen Garten, in dem Palmer den Wildpinkler anquatscht, wird sie Zeugin dieser Szene. Boris Palmer taucht vor der Unterkunft auf. Usman, den habt ihr schon in Folge 4 kennengelernt, der leidet in seinem Alltag sehr darunter, dass die Gambier in Tübingen durch Palmer einen Stempel verpasst bekommen. So nimmt nicht nur Usman das wahr. Wir haben ihn zu der Megafon-Szene befragt. Er lebt in der Unterkunft in der Europastraße und hat sie mitbekommen.
Yeah, I was in my room, somebody knocked my door and say, Bürgermeister, come here. We all come outside and he speak with the microphone. So many bad things to us and this is not good. This is not even fair, you know.
Usman beschreibt die Szene so. Er ist in seinem Zimmer, als jemand sagt, der Bürgermeister ist hier, alle sollen rauskommen. Dann sagt er, dass Palmer viele schlimme und unfaire Dinge zu ihnen sagt mit dem Mikrofon. Wir wissen von Palmer selbst und vom Foto, dass es eigentlich ein Megafon ist. Aber was sagt Boris Palmer denn da in sein Megafon?
Das Foto zeigt Boris Palmer, wie er mit seinem Megafon direkt, also wirklich direkt, vor einer Gruppe schwarzer Männer steht. Er trägt einen blauen Anzug, hellblaues Hemd, Krawatte. Und Palmer soll ungefähr Folgendes gesagt haben. Ich bin Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen. Auch wenn man gerade Lust drauf hat, hier in Deutschland vergewaltigen wir keine Frauen. Sonst geht's ins Gefängnis. Usman und andere Gambier haben dem Tübinger Streetworker Ruben Malina, kennen wir auch aus der letzten Folge, später erzählt, was Palmer da zu ihnen gesagt hat.
Und das hat er leider halt auch mit einem Megafon gemacht. Und das merkt ein Mensch. Also ein Mensch merkt, wie er behandelt wird. Ob man ihn, sich mit ihm auf Augenhöhe trifft oder ob er einfach minderwertig behandelt wird, den man mit einem Megafon anschreien kann. Und darunter leiden meine Klienten schon sehr, weil sie aus dieser Folge natürlich im Stadtbild sehr oft schräg angeguckt werden.
Ich habe die längste Zeit diesen Typen mit dem Megafon nicht so einfach zusammengekriegt mit dem, der sich durch die Aktenberge der Deutschen Bahn gräbt, um wirklich alle Fakten beieinander zu haben. Und langsam, finde ich, greifen zumindest für mich die Dinge ineinander. Ne? Irgendwie passt das auch zu diesem Macher-Ding. Boris Palmer sieht ein Problem und will es lösen. Und wenn es keine einfache Lösung gibt, dann geht es doch mit dem Kopf durch die Wand. Da steckt dann vielleicht doch ein bisschen vom Vater Helmut in ihm. Bei Boris Palmer kommt dann aber mal wieder die aus seiner Sicht pragmatische Erklärung hinterher.
Da war es, glaube ich, versuchte Vergewaltigung. Er hat aber auch vollzogene Vergewaltigung auf dem Karpolz gehabt. 4 Frauen insgesamt traumatisiert. Und der ist überführt worden und hat in einer unserer Unterkünfte gewohnt. Und zwar gerade in der Unterkunft, wo es die meisten Auseinandersetzungen gegeben hat. Und ich bin dann mit der Polizei dahin, um den Leuten, die dort in der Unterkunft sind, zu erklären, warum der weg ist. Mein Gedanke war, das ist vollkommen falsch, das einfach unkommentiert zu machen und nicht so zu tun, als wäre nichts passiert, sondern den Leuten zu sagen, in unserem Land darf man Frauen nicht, wenn man gerade Lust hat, überfallen und sexuell demütigen. Das ist einfach verboten und wer das macht, kommt ins Gefängnis.
Rhetorische Frage. Wie fühlst du dich, wenn da vor dir ein Politiker steht und sagt, ein Typ, mit dem du nur gemeinsam hast, dass ihr aus demselben Land kommt, hat was Schreckliches gemacht? Offenbar wisst ihr Leute aus diesem Land nicht, wie man sich gescheit verhält. Ich sag's euch nochmal.
Das Bild, das zu sehen war, sieht halt absurd aus. Und auch die Beschreibung, die wir von Leuten bekommen haben, die dabei waren, wie sie mit einem Megafon direkt vor den Leuten stehen. Wie kam es denn dazu?
Das ist eine sehr laut befahrene Bundesstraße. Man hatte keine Möglichkeit der Verständigung ohne Megafon. Da hätte keiner zuhören können, schlicht weil es zu laut ist. Schlichte Akustik. Also pragmatisch ein Problem gelöst. Wie kann ich mit den Leuten in dieser Einrichtung über diesen Vorfall sprechen? Polizeipräsident war ja dabei. Und dann war die Lösung ein Megafon. Ganz simpel.
Pragmatisch ein Problem gelöst. Palmers Lösung war das Gespräch mit den Männern. Aber was ist das denn für ein Gespräch, wenn der eine die anderen mit dem Megafon belehrt? Ich habe ihn nicht gefragt, ob er danach einem Gambier das Megafon in die Hand gedrückt hat, damit sie auch antworten können. Ich vermute mal nein. Mein Eindruck, ihm war seine Message wichtig, das musste raus und dann war für ihn gut. Boris Palmer stört übrigens heute noch, dass er für seine Megafonaktion kritisiert wird.
Erst dieses Parkbankfoto auf Facebook und jetzt diese Aktion. Sieht Palmer denn irgendwie, dass er zu einem noch sehr bestimmten Bild von Gambiern oder sogar schwarzen Männern generell beiträgt? Und zwar zu einem ziemlich negativen?
Er sagt, schuld sind die Verbrecher.
Ich sage nicht, der Überbringer der schlechten Botschaft sorgt für fremdenfeindliches Klima, sondern diejenigen Asylbewerber, die im öffentlichen Raum negativ auffallen oder gar kriminell werden. Die machen das Problem und darüber muss man sprechen.
Also alle Asylbewerber dürfen die Straftaten von einigen Asylbewerbern ausbaden.
Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sorgt mit umstrittenen Äußerungen auf Facebook wieder für Aufregung. Das wirbelt jetzt auch den Landesparteitag seiner Partei, den Grünen, in Stuttgart durcheinander.
In der allerersten Folge haben wir die Achterbahn namens Boris Palmer dick serviert. Aber richtig hart zu spüren ist sie eigentlich in dieser Folge. Es geht hin und her, hoch und runter. Eine Geschichte nach der anderen und alle unterscheiden sich voneinander. Wer sich herumgeschüttelt fühlt, wir auch. Für das, was jetzt kommt, tauchen wir nochmal richtig tief in ein mediales Hickhack ein. Die Geschichte steht dafür, wie unsere Leben verwoben sind mit dem, was online passiert, vor allem bei Promis. Die Story, die jetzt kommt, ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass Boris Palmers Posts nicht immer die Hauptspielfläche sind, sondern vielmehr die Kommentarspalten. Es war einmal 2021.
Boris Palmer ist 14 Jahre Bürgermeister und 10 Jahre bei Facebook und schreibt in einem Kommentar auf Facebook N-Wortschwanz.
Ja, es geht jetzt um Penisse und um schwarze Menschen.
Es beginnt mit Beef in der Fußballwelt zwischen Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann und Ex-Nationalspieler Dennis Aogo. Dennis Aogo, damals Mitte 30, schwarz, kurz rasiert an den Schläfen, so leichte Locken oben auf dem Kopf, ist Experte beim Bezahlsender Sky. Jens Lehmann, weiß, damals Anfang 50, aschblondes, welliges Haar, markanter Kiefer, sitzt im Aufsichtsrat bei Hertha BSC. Dennis Aogo bekommt bei WhatsApp eine Nachricht von Jens Lehmann, die, zumindest klingt es irgendwie so, eigentlich gar nicht an ihn gehen sollte, sondern vermutlich an jemanden vom Sender Sky. Lies mal vor, Alex.
Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?
Aogo postet einen Screenshot auf seinem Instagram-Kanal.
Dein Ernst, Jens Lehmann? Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht.
Jens Lehmann wird von Hertha gefeuert. Auf damals noch Twitter entschuldigt er sich bei Dennis Aogo. Ein User antwortet auf den Tweet:
Rassismus hat keinen Platz in Deutschland, insofern ist die Nachricht auf das Schärfste zu verurteilen. Was mich traurig stimmt, niemand greift die Äußerungen von Dennis Aogo bei seiner gestrigen Analyse auf. Die trainieren das bis zur Vergasung, das ist ein No-Go.
Bei der Analyse eines Champions-League-Spiels hat Aogo über ein Team gesagt: Davon gehe ich aus, sie trainieren das bis zum Vergasen. Vergasen nach den KZs in Deutschland? Nicht gut. Dennis Aogo tritt von seiner Rolle als Moderator zurück.
Wo taucht da jetzt Boris Palmer auf?
Er muss da natürlich was zu posten. Wenn Leute wegen Äußerungen und Worten gefeuert werden bzw. zurücktreten, da hat Palmer was zu sagen. Ein SWR-Kollege beschreibt das damals im Radio so.
Da wiederum hat Boris Palmer eben sich gestern Abend eingemischt in die öffentliche Debatte und er hat das heftig kritisiert und hat gesagt, er kann eben nicht nachvollziehen, dass allein für solche Äußerungen diese beiden ehemaligen Fußballprofis jetzt ihre Jobs verloren haben.
Und warum scheint denn gerade jetzt das Fass voll zu sein für Boris Palmer in seiner Partei?
Nun, es ist nicht unbedingt die Kritik Palmers an sich an diesem Vorgang, sondern es ist vor allem die Wortwahl, derer sich Palmer auf Facebook bedient hat. Denn er schrieb in einem Kommentar zu seinem eigenen Text, Dennis Aogo sei ein schlimmer Rassist.
Also, Palmer hat einen Post zu der Aogo-Sache gemacht. In der Kommentarspalte geht es daraufhin hoch her. Palmer reagiert dann, sagt er später, auf einen anderen Kommentar, in dem eine Frau Aogo einen sexuellen Übergriff an einer Freundin vorwirft. Er schreibt, wir zitieren hier nicht das ganze Wort, der Aogo ist ein schlimmer Rassist, hat Frauen seinen N-Schwanz angeboten.
Palmer schrieb hinterher selbst, das sei ihm bewusst gewesen und es sei ihm dabei um Ironie, ja Satire gegangen und er hätte mit dieser Äußerung quasi zeigen wollen, dass diese Debatte völlig absurd geführt werde. In seiner Partei allerdings empfinden das viele als erneute Entgleisung. Selbst Parteichefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat jetzt angekündigt, dass Landes- und Bundesgremien sich über ein Parteiausschlussverfahren beraten werden.
Parteiausschlussverfahren für Palmer. Wie für Aogo und Lehmann wirkt sich das, was online passiert, auch auf Palmers reales Leben aus. Im Nachhinein erklärt Palmer dann mal wieder, was er eigentlich gemeint hat. Da in der Sache teilweise Kommentare schon gelöscht wurden, können wir nicht nachvollziehen, was genau passiert ist. Palmer sagt, das sei Satire. Sonst rudert er aber nicht zurück, sondern eher nach vorne. In einem Interview im Mai 2021 begrüßte das Ausschlussverfahren sogar.
Ich habe es ja sogar befürwortet auf dem Parteitag. Ich sehe es nämlich als Ordnungsverfahren, was es rechtlich ist. Und Ordnung in diese Sache reinzubringen, das finde ich gut. Denn da sind so viele falsche Behauptungen und Unterstellungen im Umlauf, dass ich mir von einer sauberen rechtsstaatlichen Aufarbeitung auch verspreche, dass wir diesen Konflikt mal beilegen können.
Das Ausschlussverfahren endet in einem Vergleich. Palmer lässt seine Mitgliedschaft bei den Grünen erstmal ruhen. Bei solchen Geschichten wie der mit Aogo frage ich mich immer wieder, warum tut er das? Er scheint ja ganz bewusst und auch gerne zu provozieren. Ist das einfach immer noch der 12-Jährige, der in der Nürtinger Mehrzweckhalle steht und sagt:
In der Politik ist es wie im Obstbau, man muss die Oberen stutzen, damit die Unteren mehr Licht kriegen.
Dieser Junge hat gelernt, dass die Leute über solche markigen Sätze jubeln und dass solche Aussagen Aufmerksamkeit bringen. Nur wenn er provoziert, hören die Menschen wirklich hin. Das ist so ein Eindruck, der bei mir immer stärker wurde. Und deshalb habe ich fast alle Leute, die ich interviewt habe, gefragt, ob sie Palmer für einen Provokateur halten. Also einen, der absichtlich für Stunk sorgt. Kommunikationswissenschaftler Schweiger sagt:
Klar, also es macht ihm Spaß zu provozieren. Das ist, weil Provokation führt zu Aufmerksamkeit und Provokation kann Debatten befeuern und in Gang halten. Und insofern ist er ein Provokateur erstmal im besten Sinne auf der einen Seite. Auf der anderen Seite übertreibt er das halt oft maßlos und insofern ist er auch ein Provokateur im schlechten Sinne.
Die Journalistin Sandra Müller sagt, sie sieht da schon auch bewusste Provokation, aber eben auch ein Stück Impulsivität.
Stichwort Palmer gehen vielleicht, ne? Also ganz der Vater.
Er muss sich seiner Rolle bewusst sein und dann kann er das doch so nicht machen. Und da ist schon ein ganz großes Stück Impulsivität dahinter. Aber klar, ich will es nicht kleinreden, es ist nicht nur bei den Kommentaren, ne? Da diese, seine vorschnellen Urteile, wenn dann im alten Botanischen Garten wieder irgendwas passiert oder so, dass er gleich noch, bevor die Polizei überhaupt was sagen kann, dazu noch in derselben Stunde fast quasi ein Urteil fällen muss und einen Kommentar dazu abgeben muss und einen Post dazu schreiben muss. Das ist natürlich auch schon im Ausgang dann eine Impulsivität, die eines OB nicht so ganz würdig ist, auch wenn er es nicht so sieht.
Der frühere Gemeinderatskollege von Palmer, Ernst Gumrich, hat noch mal ein anderes Wort dafür.
Die Amerikaner nennen das ein Contrarian. Einer, der, und auch darin, wie soll ich sagen, fühle ich mich ihm sehr ähnlich, weil ich alles, was ich höre, präsentiert bekomme, mir erst mal anschaue und sage, vielleicht ist das Gegenteil richtig und prüft das erst mal alles durch. Und das macht er auch. Was er aber, und das ist gut, weil das gibt, wenn man ganz häufig in dieses Gruppendenken kommt, alle denken so, Corona war so ein Beispiel. Und da war es wirklich notwendig, dass man nicht von vornherein gesagt, jetzt denken alle so, dann wird das wohl richtig sein. Aber das kann ganz schnell, wenn man es übertreibt, eben dazu führen, dass es sehr egoistisch wird, dass es nur noch ich bezogen wird und dass man um des Neinsagens willen diese Position einnimmt. Und wenn die dann auch noch eine Belohnung mitbringt, weil sie Aufmerksamkeit bekommt, dann fährt man immer da lang, wo man eingeladen wird in die Sendung, weil man jetzt dieses Element vertritt. Und wenn man das dann noch so geschliffen wie er machen kann und da nie jemanden enttäuscht, weil da immer ein charmanter, hochintelligenter Mann sitzt, der mal was anderes denkt, dann ist es natürlich ein Erfolgsrezept.
Da ist sie wieder, die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Aber was bei allen Beschreibungen gerade auch mit drin ist, eine große Freude daran, nicht Mainstream zu sein, gegen den Strom zu schwimmen, Leute aufzurütteln. Was denkst du, steckt da noch mehr bei Palmer dahinter, irgendwie so eine darunterliegende Agenda?
Der Journalist Gernot Stegert erklärt mir im Interview, dass er Boris Palmer vielleicht für einen Provokateur hält. Er sei aber kein Populist, also einer, der mit seinen Provokationen Ängste und Vorurteile schüren will, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen.
Aus seiner Sicht vermute ich, dass er glaubt, dass die Dinge nicht stark genug wahrgenommen werden. Dass es sonst verharmlost wird. Das scheint seine Überzeugung zu sein. Ich glaube ihm soweit, dass er nicht bewusst irgendwie den Populisten gibt. Er ist fast immer überzeugt von dem, was er tut und sagt.
Das ist eben die große Frage, die wir auch in Folge 4 hatten. Inwiefern meint Boris Palmer alles, was er da sagt? Und inwiefern provoziert er um der Provokation willen, für Aufmerksamkeit, für Diskussion gegen den Mainstream?
Man ist natürlich schnell geneigt, einem wie dem Palmer, der weiß, wie Argumentation und Öffentlichkeit funktioniert, so viel darf man, glaube ich, schon sagen, man ist natürlich dann immer geneigt, ihm zu unterstellen, das macht er doch nur, weil er Öffentlichkeit will. Aber das ist ja untrennbar miteinander verbacken. Er will Öffentlichkeit, weil ihm diese Themen so unfassbar wichtig sind. Und weil sie ihm so unfassbar wichtig sind, will er die Öffentlichkeit. Und die Frage ist ja eher immer, die sich stellt, warum stürzt er sich auf ein bestimmtes Thema in so einer drastischen Form? Ich finde das echt schwer auseinanderzuhalten.
Was sagt er denn selber zu der Frage? Hält Boris Palmer sich selbst für einen Provokateur?
Teils, teils. Also ich werfe denen, die das als Vorwurf formulieren, umgekehrt vor, dass sie nicht konfliktfähig sind, dass sie nicht in der Lage sind, inhaltliche Differenzen auszuhalten und sich dann immer gleich provoziert fühlen. Die Leute müssen sich auch mit unangenehmen Tatsachen befassen und wer da den Leuten noch Honig ums Maul schwirrt, der macht was falsch in der Politik. Aber ja, es gibt auch Situationen, wo ich tatsächlich provoziere, entweder weil ich es selber nicht richtig ertragen kann, wie es ist. Ja? Also da muss sozusagen was raus. Ja? So geht es doch nicht. Dann ist nicht die Tatsache das Problem, sondern dass ich den Zustand ändern will. Und da bin ich manchmal vielleicht tatsächlich provokant. Oder aber, dass ich mich provozieren lasse und dann provokant werde. Also in was reintreiben. Dafür ist das bekannteste aktuelle Beispiel sicher die Situation vor der Uni in Frankfurt. Da bin ich nicht hingegangen mit der Absicht, irgendjemanden zu provozieren, sondern da standen halt Leute vor mir, die mich dann in Rage gebracht haben. Und das ist dann vielleicht schon sowas wie Temperamentsfrage, dass man halt nicht immer wohltemperiert reagiert, sondern manchmal dann zurückhaut.
Wir springen ins Jahr 2022. Boris Palmer ist noch Mitglied bei den Grünen. Aber nach dem Drama um seine Kommentare zu Aogo ruht seine Mitgliedschaft. Palmer ist sozusagen Grüner, aber auf Bewährung. Wenn er in der Partei bleiben will, muss er stillhalten. Darauf haben sich Partei und Palmer geeinigt. Jetzt steht eine Wahl an. Boris Palmers zweite Amtszeit geht zu Ende. Er will wiedergewählt werden. Diesmal hat er aber nicht die Unterstützung der Grünen.
So einfach zur dritten Amtszeit durchmarschieren kann er also nicht, oder?
Boris Palmer hat 5 Gegenkandidatinnen und Kandidaten. Für die Grünen, seine eigene Partei, tritt Ulrike Baumgärtner an. Mit Unterstützung von FDP und SPD kandidiert Sophie Geisel, die wir schon kennen. Sie war früher mal mit Boris Palmer befreundet. Das Absurde, vor allem Geisel und Baumgärtner treten mit einem Wahlprogramm an, das sich von Palmers Programm nur in Details unterscheidet.
Also Palmer-Politik, aber halt ohne Palmer.
Boris Palmer ist als Oberbürgermeister Tübingens wiedergewählt worden. Gegen seine Ex-Partei, die Grünen, hat er die Wahl im ersten Durchgang mit über 52% gewonnen.
Boris Palmer hat's also geschafft. Ohne die Grünen. Es gibt 2 Aussagen an dem Abend, die mir hängen geblieben sind. Eine geht durch die Nachrichten. Boris Palmer bekennt sich zu einer grünen Politik im Sinn der Mission.
Mein Ziel und meine Absicht und mein Angebot ist in Zukunft für meine Partei mit zu werben, mit einzutreten und die Werte, die mir wichtig sind, hochzuhalten. Und ich finde, die Grünen sind für die Ökologie gegründet worden. Das ist das einende Band, was alle in dieser Partei unterschreiben können. Und dafür möchte ich in Zukunft wieder stärker eintreten können, als das in der Vergangenheit der Fall war. Wir werden sehen.
Die andere Aussage entsteht im Gespräch mit einem Kollegen von uns, von SWR Aktuell, also den regionalen Fernsehnachrichten. Der Kollege fragt Boris Palmer, ob er jetzt nach der Wahl seinen Stil ändern würde. Palmers Antwort:
Warum sollte ein Oberbürgermeister, der zum dritten Mal mit absoluter Mehrheit gewählt wird, seinen Stil ändern? Vielleicht sollten Sie den Stil Ihrer Fragen ändern.
Klare Ansage. Am Tag nach der Wahl taucht sogar der Gedanke auf, ob Palmer jetzt vielleicht doch wieder eine große Rolle bei den Grünen spielen könnte, obwohl seine Mitgliedschaft bei der Partei da ja noch ruht. Dann kommt der April 2023, Frankfurt am Main.
Verpiss dich, du Scheiße!
Hey! Ja, du siehst ja alles, oder?
Hier schließt sich der Kreis. Boris Palmer sagt in Frankfurt, stark verkürzt, umringt von einer Gruppe Demonstranten, weil ich das N-Wort sage, nennt ihr mich Nazi. Und dann zieht er diesen Vergleich.
Das ist nichts anderes als der Judenstern.
Der war für mich in der Situation vom Gefühl her absolut passend. Analogien gibt es ja, ne? Die große Gruppe macht den Einzelnen fertig.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, politischer Ziehvater von Boris Palmer, findet, da ist Palmer endgültig zu weit gegangen.
Die Juden sind nicht verfolgt worden, weil sie irgendwas gesagt haben, was anderen nicht gefallen hat, wie du. Die sind verfolgt worden aus einem Grund, weil sie Juden waren. Und das ist was völlig anderes. Und das irgendwie nicht reflektiert zu haben, zu wissen, dass das niemals geht, das musst du einfach wissen. Und das geht einfach nicht.
In dem Moment in Frankfurt vor der Universität, da wird Boris Palmer nicht sofort klar, was da passiert. Er versucht es mit Diskutieren. Erklärt, warum er das N-Wort benutzt. Versucht, von seinem jüdischen Großvater zu erzählen.
Und das eigentlich Frappierende war dann zu sehen, dass das die gar nicht interessiert. Also wie locker die da drüber weggegangen sind und dann weiter ihre Nazis raus Parolen rumgeschrien haben. Und erst dann habe ich wahrscheinlich so ein bisschen, um mir selber Entlastung zu verschaffen, im Gehen dann noch gesagt, denk mal drüber nach. So ein bisschen ja, Fluchtreflexe und erhöhten Puls hatte ich schon, aber 2 Minuten später saß ich dann da drin und habe es eigentlich abgehakt.
Aber nichts ist abgehakt. Der Vorfall geht in den Tagen danach durch alle Medien, rauf und runter. Es ist schwer, keine Haltung zu dem Video zu haben.
Die SWR-Journalistin Sandra Müller hat die gesamte Szene gesehen, bevor sie gelöscht wurde.
Man sieht auf Anhieb, die Leute sind nicht jetzt in der Lage, eine Diskussion zu führen. Das ist schon so aufgeheizt und so emotional aufgewühlt. Das macht gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie ein Gespräch anzufangen. Aber Palmer ist einer, und das ist jetzt eben ein fieses Paradox, der glaubt an die unbedingte Möglichkeit, im Gespräch zu überzeugen. Immer, immer, immer. Er glaubt, das geht.
Rezzo Schlauch ist der Urgrüne und Rechtsanwalt, der sowohl Helmut als auch Boris Palmer schon vertreten hat, mit dem er auch befreundet ist. Er hat eine klare Haltung zu der Eskalation in Frankfurt.
Ich war deshalb wütend, weil er mit diesen Geschichten, mit diesen Eskapaden, er sozusagen seine glänzenden Erfolge, die er ja vorzuweisen hat, sozusagen also mit dem Hintern einreißt, was er vorne gemacht hat. An dem Punkt war es bei mir auch so, dass ich gesagt habe, Junge, da hast du eine Grenze überschritten, die ich auch nicht tolerieren kann. Das ist ein absolutes No-Go. Das war auch ein Punkt, wo ich ihm das gesagt habe, du musst jetzt was machen. Er hat ja dann, ist ja auch dem Rat dann gefolgt.
Was er meint, Palmer hat nach dem Vorfall in Frankfurt Rat gesucht, bei Freunden wie Rezzo Schlauch.
Frankfurt am Main ist der Moment, in dem sich Palmers politische Karriere entscheidend ändert.
Das sind die Momente, wo man gerne die Uhr zurückdreht und einfach kurz den einen Satz streichen möchte aus der Geschichte. Und dann ist ja schon Ruhe, aber geht halt nicht. Und dann habe ich vor allem mit Rezzo Schlauch da ein bisschen drüber gesprochen. Habe versucht, mit Kretschmann drüber zu reden. Der hat gesagt, da gebe ich dir keinen Rat, das musst du jetzt mal selber entscheiden. Und bin dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, das ist jetzt wahrscheinlich als Selbstschutz notwendig. Also hat sich auch in der Lage angefühlt. Ja. Also ich kann in der Partei diese Position offenbar nicht mal aus einer Minderheitenstellung raus vertreten. Akzeptiert die Partei einfach nicht mehr. Ja, und dann ging es aber relativ schnell. Also als ich es mal für mich selber geklärt hatte, war dann, bis es im Spiegel stand, waren irgendwie nur 3 Stunden Zeit oder so. Da war Entscheidungsdruck da, das musste einfach geklärt werden. Sonst hätte sich das monatelang hingezogen. Und die andere Seite hätte wahrscheinlich dann auch da nicht nachgelassen, bis genau das Ergebnis rausgekommen wäre.
Für mich klingt das ja nicht wie, okay, ich habe einen Fehler gemacht und jetzt ziehe ich die Konsequenzen. Ich höre da eher sowas wie, die Kraft dagegen zu halten, ist einfach verbraucht. Er kann nicht mehr. Boris Palmer erklärt seinen sofortigen Austritt bei den Grünen.
Ja, ich hatte auch ehrlich gesagt das Gefühl, ich habe da jetzt nicht mehr die Kraft dazu. Also mich jetzt damit monatelang rumzuschlagen, allein der Gedanke war mir zu viel. Das hat dann auch geholfen, zu akzeptieren, dass das, was mich hält, jetzt halt vorbei ist.
Um Boris Palmer wird es wirklich für einen Monat ruhig. Einige in seiner ehemaligen Partei dürften auch aufgeatmet haben. Der Palmer ist weg, das Problem hat sich von selbst gelöst. Wir haben ja für diesen Podcast mehrere der prominenten grünen Namen aus Berlin angefragt. Vors Mikro wollte zum Thema Palmer aber niemand. Keine Zeit, kein Interesse, so hieß es in den Absagen. Oder es gab trotz mehrfacher Nachfragen gar keine Reaktion.
Die Tage nach Frankfurt müssen für Boris Palmer heftig gewesen sein.
Also das hat sich schlecht angefühlt, kann man sich jetzt vielleicht auch von außen vorstellen, dass es nicht schön ist, wenn man dermaßen durch alle Medien gezogen wird. Und man selber ja auch sich sagt, ja, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Es war jetzt wirklich dumm, sich da so reinzureiten. Ja.
Boris Palmer tritt nicht nur aus den Grünen aus. Er lässt sein Oberbürgermeisteramt für einen Monat ruhen. Genauso wie seine Facebook-Seite. Es tut ihm nicht gut, in dieser Blase zu sein, sagt er.
Also die Summe der Shitstorms war dann am Ende doch das Gefühl, das ist eine Umgebung, in der man sich jetzt nicht mehr dauernd aufhalten will. Also es wird irgendwann einfach zu viel. Ja, jeden Tag 100 Beschimpfungen zu lesen. Man bildet sich zwar ein, dass das alles an einem abtropft. Tut es wahrscheinlich bei mir weitgehend, aber es führt zu einer Gereiztheit. Also man kann sich da nicht völlig davon freimachen und auf die Dauer macht es schlechte Laune. Muss ja nicht sein.
In seinem Umfeld hoffen einige auf Palmers Auszeit. Weniger Suche nach Aufmerksamkeit und Likes, weniger Provokation, weniger Stunk und weniger Öffentlichkeit.
Mir ist wichtig, dass der Herr Palmer tatsächlich dazu kommt, dass er doch sich auf die Stadt konzentriert. Denn sonst ist die Stadt wirklich, auf Norddeutsch sagt man, angeschmiert. Sie sonnt sich mit in Glanz seiner Lanzschen und sonstigen Auftritte. Aber sie kriegt zu wenig von dem, was er bieten könnte. Ich würde mir wünschen, dass er sein volles Potenzial hier entfaltet.
Ob das auf immer und ewig ist, dass er nicht in der Partei ist. Ich gucke nicht in die Glaskugel, aber ich. Für mich. Wäre das durchaus eine Option, dass nach einer gewissen Zeit man da auch mal großzügig ist.
Das waren jetzt Kollege Gumrich aus dem Gemeinderat und Palmers Freund und Anwalt Rezzo Schlauch. Sehr verschiedene Menschen, die hoffen, dass Boris Palmer seine Mitte findet, nachdem er einen persönlichen Tiefpunkt erlebt hat. Nach einem Monat kehrt Boris Palmer zurück ins Amt und in die Öffentlichkeit. Er schränkt erstmal die Kommentarfunktion auf seiner Facebook-Seite ein und...
Und...
arbeitet seine Auszeit bei Markus Lanz in der Sendung auf.
Ha?
Wir dürfen leider keinen Ausschnitt aus der Folge spielen. Aber der Talk bei Lanz enthält im Schnelldurchlauf alles, worüber wir jetzt 5 Folgen lang gesprochen haben. Übergroße Vaterfigur Helmut Palmer, eine kommunalpolitische Karriere mit vielen Höhepunkten und eine Facebook-Seite voller Provokationen. Und dann die Endgegnerszene in Frankfurt.
Also vom Gucken her, ne? Palmer wirkt schon etwas zurückgenommener als in früheren Talkshows.
Ja, das fand ich schwierig. Also vor der Sendung habe ich mich ausnahmsweise echt lange vorbereitet, habe lange überlegt, ob ich es überhaupt machen soll. Und so diese, in Talkshows kann das ja nur oberflächlich bleiben, aber diese inquisitionsartige Untersuchung der Persönlichkeit, das ist jetzt nichts, was man so gern macht, das gebe ich schon zu.
Sandra, wie würdest du denn zusammenfassen, was Boris Palmer da in der Talkshow bei Lanz sagt?
Palmer erklärt, er sehe ein, dass er das mit dem Judenstern nicht hätte sagen dürfen. Er habe über eine Therapie nachgedacht, aber er habe sich jetzt für einen Coach entschieden, der ihm helfen soll, weniger impulsiv zu sein.
Okay.
In unserem Gespräch, als wir zusammen durch Tübingen gehen, sagt Palmer, dass er das mit der eingeschränkten Facebook-Seite wirklich ernst meint.
Ich habe jetzt neue Regeln eingeführt. Also mit der alten Methode, das war wirklich am Ende, weil wenn du dann 5000 Kommentare hast, kannst du ja eh nicht lesen. Und ich habe jetzt halt einfach eine Bedingung eingeführt fürs Mitreden, nämlich, dass man auf Facebook mit mir befreundet ist. Und seither ist eigentlich recht gesittet. Also wenn nicht jeder anonyme Troll da rumkotzen kann, dann gibt es sogar sowas wie Diskussionsansätze. Manchmal.
Inzwischen hat Boris Palmer seine Kommentarfunktion wieder ganz aufgemacht. Das ist unser letzter Stand. Wir haben es ganz am Anfang schon mal gesagt. Wir haben am 10. Februar 2025 Redaktionsschluss gemacht. Eine nicht nur innenpolitisch sehr trubelige Zeit. Jetzt ist wohl Zeit für so eine Art Fazit. Die Moral von der Geschichte.
Alex, Theater-Nerd, in der letzten Folge hast du mit Hollywood-Filmen angefangen. Aber ein Happy End gibt's nicht.
Ach, die Realität hört halt nicht einfach auf. Ne? Und ich muss echt sagen, ich tue mich so schwer, ein Ende für unseren Podcast zu finden. Ne? Ich frage mich die ganze Zeit, sind wir Boris Palmer gerecht geworden? Und sind wir vor allem auch den Leuten gerecht geworden, die er mit seinem Verhalten verletzt oder vielleicht sogar gefährdet? Haben wir wirklich die Komplexität der Situationen, Shitstorms und Diskurse eingefangen?
Das geht mir genauso.
Ich hatte einen Gedanken. In Hollywood-Filmen oder auch also anderen populären Heldengeschichten gibt es eine wichtige Sache fürs Ende und die gibt es manchmal zumindest auch so ein bisschen in echt. Die Katharsis, ne? Also die innere Wandlung zum Besseren. Und der Held oder die Heldin lernt die entscheidende Lektion und wird sowas wie zu einem besseren Menschen.
Willst du Boris Palmer erziehen?
Ich rede hier von uns, Sandra. Wir haben es zumindest versucht, nicht immer raushängen zu lassen. Aber natürlich diskutieren wir beide seit einem halben Jahr ständig. Ne? Ich habe ganz, ganz, ganz am Anfang das hier gesagt. Genau darum nehmen wir beide uns jetzt 5 Folgen Zeit, um so viele Geschichten über diesen irgendwie krassen Oberbürgermeister auszupacken, bis wir ein einigermaßen komplexes Bild von ihm haben. Bis wir am Ende von Folge 5 ankommen werden. Zerzaust, aber hoffentlich ein bisschen schlauer als am Anfang.
Und? Bist du ein bisschen schlauer?
Es ist keine große Überraschung, aber wir haben natürlich nicht die einfache, perfekte Antwort gefunden, mit der wir Boris Palmer und überhaupt alle Themen drumherum erklären können. Achtung, Ironie, Boris Palmer ist zu viel online. Oder Boris Palmer ist ein Narzisst. Boris Palmer ist halt ein Mensch. Und wie wir alle ist er kompliziert. Ne? Er ist halt keine Film- oder Romanfigur, sondern ein Typ mit Fehlern, Stärken, Befindlichkeiten. Mein Bild von ihm und von den Auswirkungen, die er auf seine Umwelt hat, hat sehr viele Nuancen bekommen. Weil nämlich, und darauf will ich hinaus, es ganz viele Sachen gibt, die gleichzeitig wahr sind. Ich versuche mal sowas wie eine Zusammenfassung. Boris Palmer hat zumindest manchmal berechtigte Kritik an der Asylpolitik in Deutschland und trägt gleichzeitig mit seinen Posts und Aussagen dazu bei, schwarze Menschen und Asylbewerber unter Generalverdacht zu stellen. Er ist ein gut informierter Nerd, der komplexe Zusammenhänge im Kopf hat und er neigt gleichzeitig zum Provozieren und verletzt damit immer wieder Menschen. Er argumentiert oft faktenbasiert, aber bei manchen Themen bekommt er Schnappatmung und hat offenbar Angst vor einem woken Mob. So, und gerade wegen all diesen scheinbaren Widersprüchen können wir uns so gut an ihm abarbeiten.
Da gibt's doch so ein wunderbares Wort, Ambiguitätstoleranz. Ich habe das nochmal nachgelesen. In aller Kürze. Es bedeutet Vieldeutigkeit und Unsicherheit wahrnehmen und, wichtig, aushalten können. Also aushalten, dass eine Sache oder eine Person mehrere, auch widersprüchliche Dinge gleichzeitig sein kann.
Und wenn es so einfach wäre. In der ganzen Zeit, in der wir uns mit Boris Palmer beschäftigt haben, musste ich mir eins eingestehen. Ich habe selber das Bedürfnis, Leute entweder super toll zu finden oder super scheiße. Und wenn eine Person was sagt oder macht, was ich richtig furchtbar finde, beschmutzt das alles andere, was die Person sonst so tut. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, ich will nicht komplett beurteilt werden auf der Basis einzelner Handlungen.
Oder auch nur auf der Basis einzelner Sätze aus diesem Podcast.
Och, nein. Also, Boris Palmer ist komplex, wie wir alle. Und je besser wir Gegensätze in seiner Person aushalten, desto besser können wir konstruktiv ausdiskutieren, was uns wirklich wichtig ist, ohne in Schockstarre zu verfallen oder alles zynisch abzuwinken. Und das meine ich jetzt eigentlich auch nicht nur in Bezug auf Palmer, sondern weit darüber hinaus. Ne? Vor allem online fehlt mir dieses, Dinge erstmal aushalten können und nicht missverstehen. Ne? Ich will nicht, dass jede Meinung streitlos akzeptiert wird oder beschissenes Verhalten widerspruchslos einfach durchgeht. Rassismus ist keine Meinung. Und menschenverachtendes Verhalten ist nicht okay. Und das will ich auch klar benennen können, wenn etwas Kacke ist oder ich es Kacke finde. Das muss auch möglich sein, gerade in der Demokratie.
Genau darum geht es doch dabei. Mehrdeutigkeit aushalten. Leute nicht auf ein Podest heben, aber auch nicht für einzelne Aussagen komplett verdammen. Stattdessen wäre es super, wenn wir wieder lernen, auszuhalten, dass einer richtig tolle Sachen und richtig beschissene Sachen machen kann. Erstmal zuhören, verstehen. Wie wir dann damit umgehen, das bleibt ja uns überlassen.
Das ist ganz bestimmt kein Allheilmittel und funktioniert bestimmt auch nicht für jeden Fall und immer. Aber wenn ich so frech sein darf an der Stelle, auch Boris Palmer könnte von dieser wunderbaren und ein bisschen kompliziert klingenden Toleranz mal wieder eine kleine Portion vertragen. So, das war wenigstens ein bisschen Katharsis für mich. Sandra, was denkst du denn? Wie geht's mit Boris Palmer weiter?
Ach, puh. Auch wenn ich mich jetzt wirklich intensiv mit dem Mann beschäftigt habe, auf diese Frage habe ich keine Antwort. Ehrlich gesagt, da ist echt richtig viel möglich. Zwei Dinge wage ich aber mal zu prophezeien. Es wird nicht wirklich leiser um ihn. Und seine perfekte Welt wird er trotzdem nie erreichen.
Die Achterbahn fährt weiter. Aber erstmal ohne uns. Das war Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung.
Palmer bringt die Welt in Ordnung ist eine Produktion des Südwestrundfunks 2025.
Text und Recherche Sandra Kolnick und Alex Müller.
Redaktionsleitung Manuel Dörflinger.
Gesamtleitung Carola Oldenkott.
Sounddesign, Schnitt und Mischung Jens Baumgart und Jürgen Kaiser.
Musikkomposition Luca Sartori und Frieda Maurer von Highpitch.
Archivmaterial und Fact-Checking das Team der Hauptabteilung Information, Dokumentation und Archive des SWR.
Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler.
Projektmanagement Ellen Scarlett-Messing.
Distribution und Social Media Florian Remmele.
Besonderer Dank an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Und an Leonie Maderstein für ihre Unterstützung. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, der euch täglich tiefgehend und packend ein aktuelles News-Thema erzählt. Ihr taucht mit 11KM, der Tagesschau-Podcast, ab ins aktuelle Geschehen. Im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD geht es zum Beispiel darum, wie Friedrich Merz politisch zur Klimapolitik steht oder wie wehrhaft unsere Verfassungsgerichte gegen Demokratiefeinde sind. 11KM, der Tagesschau-Podcast, erscheint täglich, montags bis freitags ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek und auf allen Podcast-Plattformen.